Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute zugeschaltet ist Herr Wolfram Kölling. Wolfram, du bist hier mit in der Leitung.
Ja, guten Abend, schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend. Schön, dich zu hören. Wenn ich ganz kurz dich vorstellen darf, du bist Diplompsychologe und Psychotherapeut mit einer jahrzehntelangen Erfahrung in Gruppen und Seminar, als Gruppen- und Seminarleiter. Du warst auch 17 Jahre lang leitender Psychologe in einer psychosomatischen Klinik, hast aber auch einen eigenen Ansatz entwickelt mit Erkenntnissen der integralen transpersonalen Psychologie. Und du hast ein besonderes Thema. Und dieses Thema ist die Scham. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Die Spirale der Wandlung, die Bedeutung von Scham und Schamlosigkeit für unser Leben. Darf ich als Einstiegsfrage einfach direkt fragen, warum die Scham? Was hat es mit der Scham auf sich, dass sie ein wichtiges Thema für unsere Wandlung, für unsere Entwicklung als Menschen ist?
Nun, Thomas, es ist in der Psychologie ja oft so, dass Psychotherapeuten oder Fachleute anderer Art etwas von sich selbst auch entdecken, wenn sie fachlich mit Theorien oder mit Patienten umgehen. Und so war es auch bei mir. Also ich habe am Anfang nicht nur das Schamgefühl entdeckt für die Arbeit mit Patienten, sondern ich habe auch sofort erkannt, dass ich selber sehr betroffen bin. Und von da an war es mir ein großes Anliegen, mich ganz intensiv in Selbsterforschung und auch in Studien mit Schamgefühlen zu beschäftigen.
Das ist ja oft so, dass sozusagen Scham oder das Thema eines Psychologen auch eine persönliche Dimension hat. Also wenn man an große Psychologen denkt, wenn man an Sigmund Freud denkt, mit seiner Art Psychologie zu entwickeln, wenn man an C.G. Jung denkt und seine Art Psychologie zu entwickeln oder an Adler. All diese großen Psychologen haben natürlich einen Blick auf unsere menschliche psychologische Entwicklung, die eine eigene Färbung haben. Und ich nehme mal an, diese Färbung hat natürlich auch mit der Perspektive des Psychologen selber zu tun. Und jetzt ist es spannend, dass wir unsere menschliche Entwicklung wirklich aus verschiedenen Perspektiven betrachten können. Und Sigmund Freud ist bekannt dafür, dass es im Prinzip der Sexualtrieb ist, obwohl er das in seiner späteren Theorie natürlich auch erweitert dargestellt hat mit dem Libido-Betrieb. C.G. Jung hat hier eine andere Perspektive, die mehr auch mit, ich sag mal, den archetypischen Wirklichkeiten unseres Menschseins zu tun hat. Alfred Adler hat offensichtlich eine sehr starke soziale Ader gehabt. Macht, Ohnmacht, Selbstbewusstsein war für ihn ein wichtiges Thema. Vielleicht auch noch Viktor Frankl zu nennen, dessen Ansatz in der Psychologie ganz auf der Frage des Sinn, der Sinnerfahrung aufgebaut ist. Du scheinst einen ähnlich eigenen Ansatz zu haben und hier die Scham als sehr zentralen Punkt, als sehr zentrales Thema zu setzen. Sehe ich das mal richtig?
Ja, als ich dann anfing, mit Schamgefühlen zu arbeiten mit Patienten, wurde ich mir selbst sehr schnell klar, dass viele Menschen oder fast alle mit Schamgefühlen, die sie als Leidenszustände erleben, zu tun haben. Also alle psychischen Leidenszustände, psychisches Leiden allgemein oder wie wir in der spirituellen Arbeit sagen, der Schatten hat immer etwas mit Schamgefühlen zu tun. Und das Interessante ist, dass es doch sehr oft tabuisiert ist und vergessen wird oder nicht gesehen wird. Auch das hat seinen Grund zum Beispiel darin, dass erstens wir in unserer Gesellschaft Schamgefühle nicht zulassen wollen und können und immer weniger zulassen. Und das hat auch die Bedeutung, dass, ich sage jetzt mal, Therapeuten oder Fachleute oder Menschen, die mit Menschen arbeiten, ihre eigene Schamanfälligkeit oder ihre eigenen Schamkonflikte nicht so gut sehen. Und dann wird es noch mehr verdrängt und tabuisiert und vergessen. Obwohl es, wenn man die Literatur gut durchliest und so viel arbeitet, wie ich gearbeitet habe, dann sieht man, dass alle psychische Leiden mit Schamgefühlen verbunden ist.
Einfach mal Frage vorweg. Hast du nicht auch hier die Gefahr, dass du hier sozusagen ein Thema so absolut setzt, dass es alle anderen Themen überschattet, so wie eben die meisten von mir vorgenannten Psychologen ihre ganzen Theorien sozusagen im Lichte dieser einen Thematik gesetzt haben und dann Patienten, die zu Alfred Adler gekommen sind, halt alle Machtkomplexe oder Ohnmachtskomplexe gehabt haben, die zu Freud gekommen sind, deren Träume haben dann eher sexuellen Hintergrund gehabt. Ist da nicht eine gewisse Gefahr, zu sagen, das eigene Thema auch zur Brille der Realitätswahrnehmung werden zu lassen?
Ja, das ist sicher richtig. Und das höre ich auch nicht zum ersten Mal. Und ich selber bin auch immer sehr bemüht, das auch genau zu erforschen und zu erfassen. Und in vielen Vorträgen, die ich halte oder in Gesprächen, die ich führe, in Fachkreisen, geht es dann immer auch darum, die anderen Gefühlszustände, die anderen Probleme, die anderen Schwierigkeiten, die nicht in erster Linie mit Scham zu tun haben, ich sage in erster Linie, sondern sie haben immer auch mit Scham zu tun, aber die dürfen natürlich nicht vergessen werden. Und so sage ich immer auch, wir dürfen Schuldgefühle nicht übersehen, wir dürfen das Machtthema nicht übersehen, wir dürfen die Aggressionen nicht übersehen, wir dürfen die Wut nicht übersehen. Also du hast völlig recht, die Gefahr ist groß, dass ich sozusagen zu einseitig es sehe. Aber wenn wir anfangen, und das bin nicht nur ich, sondern wenn wir alle und auch die Fachleute immer mehr anfangen, sich mit Scham zu beschäftigen, dann wird sehr deutlich, dass Schamgefühle überall auch eine Rolle spielen. Nicht immer die erste Rolle und nicht immer das wichtigste Problem, aber sie sind immer vorhanden, diese Schamgefühle, weil es in genauer betrachtet nicht Gefühle sind, sondern Zustände von existenzieller Art. Und da würde ich gerne noch durchaus noch etwas mehr drüber sprechen.
Ja, da wollte ich auch einhaken, einfach mit der simplen Frage, wovon reden wir eigentlich? Ich meine, intuitiv scheint es offensichtlich zu sein, aber wenn man dann nochmal einen zweiten Blick drauf wirft, ist es vielleicht gar nicht so offensichtlich, wie man zuerst meint. Ja. Was ist Scham? Wovon reden wir?
Also einer meiner Zuhörer in den Vorträgen sagte mal, Scham ist, ich bin nicht da.
Okay.
Und so einfach wie es klingt, so richtig ist es, so wahr ist es und so klar ist es auch. Scham ist immer ein innerer Zustand, wo man sich weghaben will, wo man sich wegmachen will, wie manche auch sagen, wo man nicht da sein will, dieses berühmte Wort von, ich könnte vor Scham im Boden versinken zum Beispiel. Also die Scham ist ein innerer Zustand, der beinhaltet, dass man weg sein will. Mhm. Weg von sich selbst, weg von anderen Menschen, im allerschlimmsten Fall sogar nicht mehr leben will. Also darüber wollen wir vielleicht heute nicht sprechen, aber das ist so das Allerwichtigste, wenn es mal ganz, ganz schlimm wird mit der Scham-Thematik.
Wie kommt es zu Scham? Also ich kann dieses weg sein wollen verstehen. Ja. Dieser Spruch von Scham vor lauter Scham im Boden versinken zu wollen, sagt ja schon eigentlich alles aus. Ja. Aber es macht mir noch nicht verständlich, was passiert hier? Wie kommt es dazu, verschwinden zu wollen? Was ist mein Motiv des Verschwindenwollens?
Ja, also es gibt sehr, sehr viele Theorien, erstmal psychologischer Art, und auch Philosophen haben sich mit Scham beschäftigt. Das heißt, ich könnte jetzt wahrscheinlich 20 Theorien aufzählen, wenn ich es im Kopf hätte, die sagen, wie Scham entsteht. Ich will zwei Dinge sagen. Das eine ist, bis vor einiger Zeit, ich sage jetzt mal vor 10 Jahren oder so, oder noch etwas länger, hat man geglaubt, Scham entsteht beim Menschen erst, wenn das kleine Kind über sich nachdenken kann, reflektieren kann. Also ab dem zweiten, dritten Lebensjahr, wenn das Kind beginnt zu denken, ich bin nicht brav, ich bin nicht in Ordnung, ich mache was falsch, ich bin nicht wert, ich bin nicht liebenswert. Man ist davon ausgegangen, dass die Scham einfach ein Zustand ist, der schmerzhaft ist und der entsteht, wenn man die Normen seiner Umgebung, die Normen und Werte seiner Umgebung, seines Kollektivs, seiner Familie natürlich erstmal nicht einhält. Also wenn man gegen die verinnerlichten, selber verinnerlichten Normen und Werte verstößt, die man gelernt hat, die man lernt. Und das war die alte und traditionelle Auffassung und viele Kollegen bleiben auch sehr stark bei dieser Auffassung. Aber ich möchte, und das, lass mich bitte das noch zu Ende sprechen, es gibt eine wichtige Geschichte, die gleich dazugehört. Scham ist ein Zustand, wenn unser Ich, beziehungsweise ein Ich selbst, ich benutze dieses Wort Ich selbst, nicht aus der Psychoanalyse, sondern wie es der Philosoph Gernot Böhme verwendet, ein Ich selbst ist ein kognitiver Zustand des Ichs, ein Vernunft-Ich, sagt man auch, und das Selbst, was alles andere ist, was zu diesem Ich hinführt. Und wenn dieses Ich selbst in irgendeiner Art und Weise geschädigt wird, in irgendeiner Art und Weise angegriffen wird, in irgendeiner Art und Weise verletzt wird, traumatisiert wird, ich benutze gern das Wort erschüttert wird, Erschütterung, dann tritt ein Zustand auf, der Scham genannt werden kann. Es ist ein Zustand, den viele Menschen anders beschreiben würden. Zum Beispiel Irritation oder Desorganisation oder Verwirrtheit oder Lähmung oder innere Blockade oder manche Menschen verstehen gar nicht, was los ist, sind völlig durcheinander. Diese Zustände sind sozusagen Zustände, die geschehen, wenn das Ich selbst erschüttert wird. Und das ist letztlich Scham. So können wir also den Begriff Scham viel weiter fassen, als nur die Scham, die entsteht, wenn ich irgendwelche Normen und Werte nicht erfülle.
Hm. Könnte man das nicht auch so fassen, dass Scham, aus welchem Grund auch immer, diese Beziehung zu mir selber ist, dass ich nicht würdig erscheine zu sein.
Richtig. Ganz genau. Also man spricht auch von Urscham. Die Urscham ist sozusagen der Zustand des absoluten Nicht-Geliebtseins oder natürlich, wie ich es weiterfassen würde, des Nicht-Seins. Also das Dasein zerbricht, das Dasein bröckelt, das Dasein wird brüchig, das geistige Dasein wird angeschlagen sozusagen und dieser Zustand ist Scham. Mhm. Und deswegen können wir auch sagen, die Erschütterungen, so nenne ich das, die beginnen schon zum Teil vor der Geburt, im kleinsten Kind bei der Geburt und kurz nach der Geburt und im gesamten Lebensalter, in den ersten Lebensjahren natürlich ganz besonders.
Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Weil wenn ich mich versuche, in die Scham zu versetzen, hat dieses Gefühl nicht zu genügen. Das gehört meines Erachtens irgendwie zur Scham dazu.
Ja.
Ja, auch mit einer Wertehaltung zu tun. Da ist etwas, was sein soll, dem ich nicht genüge.
Ja.
Wenn du sagst, dass das sozusagen schon eine perinatale, also während vor der Geburt einsetzende Möglichkeit ist, das würde bedeuten, dass es hier so etwas wie Wertevorstellungen gibt, an denen man scheitert. Oder ja. Liege ich hier falsch?
Nein, völlig richtig. Nur wenn wir es nur aus dieser Sicht sehen, dann kommen wir leicht dazu, nur die Werte zu sehen, die das Kind aufnimmt, sozusagen ab dem zweiten, dritten, vierten Lebensjahr. Was ja typisch ist, was ja die ganze Psychologie sozusagen beinhaltet, dass wir Normen und Werte der Eltern aufnehmen, zweites, drittes Lebensjahr und so weiter. Mhm. Nur, wenn wir aber sagen, die Scham ist der Zustand einer Erschütterung des geistigen Seins, des Ich-Seins, des Selbstseins, dann wissen wir also, dass diese Erschütterungen schon viel früher sein können und sich als sozusagen Körpererinnerungen erhalten bleiben. Mhm. Deswegen spreche ich von den vorgeburtlichen, also perinatalen oder Geburtsprägungen oder auch für die Erschütterungen der ersten ein, zwei Lebensjahre. Mir ist es so wichtig, weil oft vergessen wird, dass schon in dieser ganz, ganz frühen Lebenszeit des Kindes und sogar des Embryos die ersten Prägungen für Einstellungen entstehen. Also die allerersten Einstellungen können schon ganz früh noch nicht verbal, noch nicht kognitiv, noch nicht gedanklich, aber seelisch sozusagen sich festigen. Hm. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir nicht nur die Werte sehen, die dann im zweiten, dritten Lebensjahr bei uns Menschen verinnerlicht werden, sondern die Erschütterungen selbst sind das, was die Scham auslöst. Hm. Deswegen ist jede Verletzung, jede Erschütterung, die ist dann sozusagen verbunden mit diesem Gefühl, ich bin nicht richtig, ich soll nicht sein, ich bin nicht wert, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut, so wie ich bin und so weiter. Das alles ist Scham.
Jetzt würde ich gern mit einer Frage von einer ganz anderen Seite kommen. Und das hat damit zu tun, wie ich von deinem Thema gehört habe. Ich habe das ja schon auch länger wahrgenommen, dass du dich mit diesem Thema beschäftigst. Was mich an dem Thema fasziniert oder was mich elektrisiert bei dem Thema, ist eine intuitive Vermutung, dass dieses Thema irgendetwas Besonderes mit unserer Zeit, mit unserer Gegenwart zu tun hat. Ich kann das aber jetzt gar nicht irgendwie begründen und würde einfach mal fragen, willst du sagen, gibt es da eine besondere Beziehung zwischen dem kulturellen Milieu, der kulturellen Epoche, in der wir leben, und der Schamproblematik?
Ja, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Meine Auffassung ist die, dass wir, also es gab Streitpunkte, ob man in der heutigen Zeit, in der Moderne, mehr Scham erlebt oder weniger Scham erlebt. Mhm. Und das ist beides nicht genügend gesichert. Mhm. Aber was der Fall ist, dass sich Scham-Inhalte verändern, das heißt, in der heutigen Zeit der Postmoderne schämen wir uns für ganz andere Dinge und Sachen und Erlebnisse und Erfahrungen als vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren. Das ändert sich sehr stark. Mhm. Was sich auch ändert, ist, dass wir, und das hat mit dem zu tun, was wir unbedingt auch noch kurz ansprechen müssen, nämlich Narzissmus, denn Scham gilt als eines der Leitgefühle des Narzissmus. Mhm. Neben Wut und Kränkung, Wut und Leere vor allen Dingen auch. Mhm. Gilt Scham als eines dieser Leitgefühle. Und es wurde auch wieder meiner Ansicht nach zu wenig beachtet, zu wenig gesehen. Und ich sehe das einfach mehr und tiefer. Mhm. Mhm. Deine Frage, und das ist nicht nur von mir, das ist von vielen, vielen Wissenschaftlern heutzutage, dass die Scham immer mehr tabuisiert wird. Also wir leben in einer Zeit, in der wir uns eigentlich nicht mehr schämen dürfen. Und es gibt viele Menschen, ob das in Fachkreisen ist oder in unserem Umfeld oder in unseren Bekanntenkreisen, nicht nur bei Katzen oder so, sondern überall in unserem Umfeld, gibt es immer wieder Menschen, die sagen, ich kenne Scham nicht, ich habe mit Scham nichts zu tun und so weiter. Also Scham muss besonders abgewehrt werden in der heutigen Zeit. Und ich nenne das Masken der Scham. Also das heißt, der Mensch in der heutigen Zeit, der Postmoderne, muss sich schamlos inszenieren. Mhm. Also muss sich so produzieren selber, dass er keine Scham kennt und Scham nicht braucht und Scham nicht hat und so weiter. Mhm. Und ich nenne das die Kultur der scheinbaren Schamlosigkeit.
Das finde ich ungeheuer spannend. Wenn ich am Anfang deines Gedankengangs ansetzen darf. Es scheint mir Sinn zu machen, dass der Narzissmus, der, ich glaube, das ist, kann man ja mal unwidersprochen so in den Raum stellen, ein herausragendes Zeitphänomen ist. Dass unsere postmoderne Zeit in vielen sehr stark prägt. Und Narzissmus hat natürlich unheimlich viel mit Selbstbezüglichkeit zu tun. Also mit dieser Wichtigkeit, sich selbst auf eine bestimmte Art und Weise als positiv wahrzunehmen. Und jetzt kann man muss ja nicht einmal bis zum amerikanischen Präsidenten gehen, um den Narzissmus hier als Zeitphänomen zu charakterisieren. Aber diese, ich nenne es mal so, inflationäre Selbstaufwertung, wo ja der Verdacht sich aufdrängt, dass der hohl ist, dass der mit seinem Gegenteil, nämlich mit Scham und Unwert direkt verbunden ist, das scheint ja Sinn zu machen. Das heißt, da ist etwas mit dieser Überwertung meiner individuellen Selbstwahrnehmung und meiner Selbstwichtigkeit und einer Leerheit und einer Hohlheit und einer vermuteten Unwertigkeit, die überhaupt diesen Narzissmus formt. Würdest du sagen, dass es hier diesen Zusammenhang zwischen Scham und Narzissmus gibt?
Ja, du sprichst ein ganz wichtiges Thema an. Ich habe Gott sei Dank die Gelegenheit, darauf was zu sagen. Es gibt die Tendenz, dass man Narzissmus immer weniger kritisch sieht und den sogenannten gesunden Narzissmus immer mehr als positiv, als gewollt, als angenehm, als notwendig, als wichtig für den Menschen ansieht. Mhm. Und dann spricht man aber nur noch von den schwer gestörten narzisstischen Persönlichkeitsstörungen und so weiter. Mhm. Das ist ein bisschen ein Problem, weil wenn wir uns mit Ken Wilber beschäftigen, dann wissen wir, er spricht von der egozentrischen Selbst- und Weltsicht des kleinen Kindes. Mhm. Und diese egozentrische Selbst- und Weltsicht wird normalerweise in den Lebensjahren, zweites bis sechstes Lebensjahr, transformiert, verarbeitet, integriert und so weiter. Mhm. Diese egozentrische Selbst- und Weltsicht bleibt aber in Restbeständen weiter bestehen in uns. Und solange wir den Narzissmus so sehen, wie er von der Psychoanalyse definiert worden ist, solange werden wir immer die Tendenz haben zu sagen, dort sind die schwer gestörten Narzissten, dort sind die Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, wir sind aber gesunde Narzissten, wir haben den gesunden Narzissmus. Mhm. Und auf diesem Dilemma müssen wir rauskommen, und das führt mich jetzt schon fast zu meinem zweiten Buchprojekt, mhm. in dem ich über integralen Narzissmus schreiben möchte und das so definieren möchte, dass jeder Mensch sofort erkennt, Egozentrik haben alle Menschen und Egozentrik muss verarbeitet werden. Also wenn ich hier sitze und hier rede, dann weiß ich, dass ich auch eine gewisse Egozentrik habe, und solange ich hier nicht arrogant auftrete und überheblich auftrete und besserwisserisch auftrete, hält sich das in Grenzen. Und trotzdem muss ich gucken, woran muss ich arbeiten an meiner Egozentrik. Und dieses Denken brauchen wir alle in der heutigen Zeit nach meiner Auffassung. Ich bin dabei, eine solche Theorie zu entwerfen, mhm. Vorschläge dafür zu machen, damit wir aus diesem Dilemma rauskommen. Wir sind gesunde Narzissten und dort sind die bösen, aggressiven und schwer gestörten Narzissten.
Ich habe das noch nicht ganz nachvollziehen können. Warum sagst du, müssen wir diesen, ich nenne es mal, gesunden Selbstbezug bearbeiten? Was siehst du hier?
Ja, Thomas, sehr gut gefragt. Auch hier können wir ein bisschen nach Ken Wilber argumentieren. Er spricht ja von dem Holon. Mhm. Und er sagt sehr deutlich in seinen Werken, wer das Bestreben des Holons nach Selbsterhaltung zu stark betreibt, mhm. will nur noch Ganzes sein und nicht mehr Teil. Kolon ist ja immer ein Teil, ein Ganzes, ein Teil, ein Ganzes. Und wenn jetzt jemand zu sehr seine Selbsterhaltung fördert, zu sehr seine Selbsterhaltung lebt oder aktiviert oder wie auch immer, dann ist er immer in der Gefahr, zu sehr alles zu sein, zu sehr Ganzes zu sein, und er wird die Seite der Selbstanpassung, nämlich die Seite der Kompromisse, die Seite des Austauschs, die Seite der Partnerschaftlichkeit vernachlässigen. Und deswegen sage ich, es gibt im Grunde keinen gesunden Narzissmus. Den gesunden Narzissmus ist ein Begriff, der nur deshalb entstanden ist, weil der Narzissmusbegriff aus dem freudschen psychoanalytischen Denken herauskommt und dort krankheitsorientiert war, mangelorientiert war, defizitorientiert war. Mhm. Aber wenn wir uns die Holon-Vorstellung nochmal vor Augen führen, dann wissen wir, aha, wir brauchen immer ein Auspendeln zwischen Selbsterhaltung, Selbstanpassung. So ist es auch hier. Wenn ich dir zuhöre, will ich aufnehmen, muss ich aufnehmen, was du sagst. Es soll Resonanz geben, ich soll darauf eingehen, was du fragst oder deine Gedanken hören und darauf eingehen. Das ist dann schon wieder ein etwas mehr ausgeglichen in Richtung Selbstanpassung. Mhm. Wenn ich nur noch hier meine Thesen vertrete, dann bin ich völlig in der Selbsterhaltung und meine Egozentrik ist zu stark. Wirst du mir sicher zustimmen, glaube ich.
Stimme ich dir sicher zu. Was ich höre, wenn du so sprichst, ist natürlich auch eine dem zugrunde liegende implizite Kulturkritik.
Ja.
Ich würde sogar so weit gehen, jetzt nicht nur eine Gegenwartskritik ist, sondern auch eine Kritik der westlichen abendländischen Individualität. Und eigentlich kann ich dich nur verstehen, wenn ich mit reflektiere, dass dein Ansatz ja auch ein transpersonaler Ansatz ist.
Ja.
Das heißt, ein Ansatz, der meine Identität als Mensch in etwas wahrnimmt oder zulässt, das mich in meiner eben Individualität, Subjektivität übersteigt. Und sehe ich das richtig, dass dein Plädoyer, wenn du sagst, dass wir das bearbeiten müssen, ja nicht, dass wir das sozusagen auflösen müssen, sondern dass es hier darum geht, in einer hochkomplexen Weise auch eine Widersprüchlichkeit offen zu halten. Mit der Widersprüchlichkeit meine ich, dass Individualität, ich ja keine Illusion in dem Sinn ist oder zumindest eine Funktion hat, aber andererseits, dass neben diesem Selbsterhalt auch die Wahrnehmung, dass ich immer Teil eines Ganzen bin, in sich einen natürlichen Widerspruch steht.
Ja, es ist zum Beispiel in den Theorien der Philosophen über Scham, da hört man manchmal diese Sätze, der Mensch ist zugleich körperliches Sein, eine körperliche Seinsweise ist in ihm, die ist unveränderbar. Er ist so, wie er ist, das ist unveränderbar. Und es gibt eine geistige Seinsweise, das ist Verstand, Denken, aber natürlich dann daraus folgend auch Handeln, Verhalten und so weiter. Und nochmal ganz kurz zur Erklärung der Scham zurück, damit es auch für unsere Hörerinnen und Hörer deutlich wird. Diese Erschütterung, von der ich sprach vorher, egal ob ich Normen verletze oder ob ich beschämt werde oder ob mich jemand hänselt oder ob ich verletzt werde oder ob ich ein schweres Trauma erlebe, diese Erschütterungen bringen das geistige Seins, weil die geistige Seinsweise sozusagen zum Zerfall und wir werden auf die rein körperliche Seinsweise zurückgeführt. Und diese Doppeldeutigkeit, die da drin steckt, die gilt es immer zu leben. Deswegen müssen wir die Scham auch annehmen, denn diese Erschütterung der geistigen Seinsweise, die kann immer passieren. Das ist unsere Verletzbarkeit. Das ist unsere Verwundbarkeit, das macht uns zum Menschen und damit müssen wir umgehen. Und wenn wir in einer Kultur der scheinbaren Schamlosigkeit leben. Und du hast es angesprochen mit dem Narzissmus. Das bedeutet eben, dass aus meiner Sicht sozusagen, wenn man das mal so sagen will, ein Pegel des Narzissmus in der Kultur, in der gesamten Menschheit steigt leicht an. Mhm. Es gibt ja groß die Diskussionen schon seit 30 Jahren in Psychotherapiekreisen, nehmen die narzisstischen Persönlichkeitsstörungen zu? Oder wie du vorhin angesprochen hast, wir haben mehr Narzissmus überall. Mhm. Da gibt es die Thesen, es gibt nicht mehr Persönlichkeitsstörungen, nicht mehr narzisstische Störungen, sondern eine andere Art von narzisstischer Persönlichkeit. Und ich sage, der gesamte Pegel erhöht sich und wir müssen immer mehr die Scham abwehren und zwar maskieren. Mhm. Das passiert einfach in unserer Kultur und in unserer Gesellschaft.
Ja. Da setzt die Biokritik an. Ja. Ja. Da würde ich auch wirklich ansetzen, weil das finde ich ganz besonders spannend, weil das ist für mich völlig neu. Und da bist dann etwas dran, das habe ich so noch nie gesehen, aber es macht Sinn oder scheint mir Sinn zu machen. Du sagst von unserer Kultur der Schamlosigkeit, und da werden dir wahrscheinlich auch viele zustimmen können, dass es so etwas wie eine Kultur der Schamlosigkeit gibt, dass sie eigentlich ihr Gegenteil ist. Du formulierst es ja auch immer, dass du von der scheinbaren Schamlosigkeit sprichst. Und wenn ich das verstanden habe, was du vorher gesagt hast, meinst du, dass diese Schamlosigkeit ein inflationäres Nicht-Zulassen unserer eigenen Schamgefühle ist?
So ist es. Und deshalb nicht,
ja? Wenn ich nur kurz dem eins zufügen kann, weil das finde ich auch besonders spannend, weil Scham ein eigentümliches Gefühl ist, wenn es sich auf sich selbst bezieht, also wenn ich Angst vor der Angst habe, bekomme ich mehr Angst. Ja. Wenn ich Freude über die Freude habe, entsteht mehr Freude. Wenn ich aber Scham über Scham habe, dann verbiete ich mir die Scham.
Ja, hat folgende Ursache. Und das muss ich unbedingt auch noch hier ansprechen. Ich habe gesprochen davon, dass es früheste Erschütterungen gibt, vorgeburtlich, während der Geburt und nach der Geburt. Mir geht es nicht immer nur um diese, auch wenn die jetzt eine große Bedeutung in meinen Worten hatten. Aber die Verletzungen, Traumatisierung, Erschütterungen während der Kindheit, die werden ja scheinbar verarbeitet. Also wir alle haben Traumatisierungen in uns, die scheinbar verarbeitet sind. Mhm. Scheinbar heißt, sie sitzen als Schrecken, als Bedrohungen, als Traumagefühle, als tiefe Erschütterungen in uns. Mhm. Die meisten von uns können damit leben, ihr ganzes Leben lang. Und es ist normal, das ist dann im Unbewussten, das ist in Ordnung, das ist gut so und das ist richtig so. Mhm. Nur, wenn wir das in uns tragen und wir wissen, dass das immer auch Beschämungen waren, dann haben wir sozusagen irgendwas gebraucht, um diese Wunde zuzudecken, um diese Verletzung zuzudecken. Und ich weiß, wovon ich spreche, wie viele Menschen haben mit dieser Wunde Therapie aufgesucht. Ja? Traumatische Verletzungen jeglicher Art. Und diese Verwundungen, diese Verletzungen wurden scheinbar verarbeitet, indem Charaktereinstellungen sich entwickelt haben, die Scham, den Schmerz der Scham, und der ist schrecklich, ist eine heiße Schmerzgeschichte, die schlimmste, die man sich vorstellen kann. Und um das nicht zu spüren, wurden Charakterhaltungen, Einstellungen, Lebensmuster entwickelt, die wir Masken der Scham nennen. Und die tragen wir alle in uns. Das heißt, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, vieles oder eigentlich alles, was wir tun, was wir denken, was wir machen, kann Maske der Scham sein. Muss nicht, aber kann. Mhm. Und wenn wir das wissen, dann würden wir auch unser Verhalten kritisch sehen, selbstkritisch sehen, hin und wieder mehr überprüfen, hin und wieder mehr verändern und so weiter. Mhm. Weil wir wissen, aha, vieles von meinem Verhalten kann Maske der Scham sein und darunter steckt der schmerzhafte Zustand, den ich Scham nenne, der Erschütterung und so weiter, Verzweiflung, Schrecken und so.
Aber wie kommt es dazu? Also was du hier diagnostizierst, diese Masken der Scham, scheinst du ja auch so zu sehen, dass unsere Kultur der Schamlosigkeit eine Maske der Scham ist.
Ja, könnte man so sagen.
Wie kommt es, wenn man mal die Diagnose so annimmt, dass wir in einer zunehmenden Kultur der Schamlosigkeit leben und dass diese Schamlosigkeit eigentlich mit Scham und Schamverdeckung zu tun hat?
Ja.
Was passiert da? Warum ist das der Fall?
Naja, in der Anfangsgeschichte ist es ja eigentlich ganz klar. Wir erleben einen schrecklichen Schmerz. Das weiß jeder, der mit Psychotherapie kommt und sich mit Psychologie beschäftigt hat. Wir erleben einen schrecklichen Schmerz irgendwann in der Kindheit und den wollen wir nicht haben. Und es geschieht etwas, was wir darauf setzen. Und das sind dann Einstellungen, Haltungen, Charaktereigenschaften, manchmal sagen die Menschen Glaubenssätze und so weiter. Und das deckt einfach die Verletzung zu. Und jetzt sind wir an dem Punkt, den du kritisch gesagt hast. Es deckt natürlich nicht nur Scham zu. Es deckt auch Schmerz zu. Es deckt auch Wut zu. Es deckt auch Verzweiflung zu. Es deckt auch Traurigkeit zu. Also da sind wieder all diese Gefühle, die auch dazugehören. Nur, es ist eben alles auch Scham. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Scham auch sehen. Zum Beispiel würde ich auch sagen, jetzt mal ganz überspitzt gesagt, jemand macht eine Therapie oder Selbsterforschung und arbeitet sehr viel mit seinen Schuldgefühlen, mit seinen Ängsten, mit seiner Anpassung, mit seiner Opferhaltung und. Und bearbeitet aber die tiefer liegenden Schamgefühle nicht. Dann werden die alten Schwierigkeiten irgendwann wieder auftauchen. Also das heißt, die Scham muss immer mitbearbeitet werden und das ist sehr, sehr wichtig. Und hinter all diesen Mustern, die ich Masken der Scham nenne, können Schamgefühle sich verbergen.
All das, was du hier ansprichst, mit auch dem Bezug von Scham, Leere, Wut, führt mich zu einem Thema, das auch ein Thema deines Buches ist, dass du eine Verbindung siehst zwischen diesem Schamthema und der Sozialisation in unserer Zeit zu unserem jungen Mannsein. Dass hier etwas ist, du sprichst auch hier von einer Spaltung und dass hier die Art und Weise, wie junge Männer in unserer Gesellschaft heranwachsen, dass das was mit Scham zu tun hat. Jetzt, glaube ich, ist das ja nicht so weit gefasst, dass man die These stellen kann, dass es eine männliche Verunsicherung in unserer Gegenwart gibt und dass viele der Zeitphänomene, die wir wahrnehmen, sei es die Zeitphänomene auch des Islamismus, sei es aber auch das Phänomen des Rechtspopulismus, dass das auch mit einer männlichen Verunsicherung zu tun hat, in einer durchaus auch, ich sage mal, Gesellschaft, in der patriarchale Selbstverständlichkeiten brüchig werden. Die MeToo-Kampagne sind sicher ein hervorragendes Beispiel dazu. Gibt es hier eine Beziehung zwischen dieser männlichen Verunsicherung und dem Schamthema und auch dieser Spaltung, die du in dem Buch ansprichst?
Ja, die gibt es, Thomas, nur du greifst es ein bisschen heraus, was, vielleicht merkst du das oder hast du es in meinem Buch gemerkt, mir auch sehr wichtig ist, aber es ist ja nur ein Thema. Also ich spreche auch von Vatertöchtern, spreche von anderen Suchtverhaltensmustern. Also ich habe verschiedene Leidenszustände beschrieben, all die wichtigen, die ich in 20 Jahren Therapiearbeit beobachten konnte. Aber du greifst das heraus, was mir auch sehr, sehr wichtig ist. Natürlich auch, weil ich selber Mann bin und auch in meinem Leben nicht immer sicher war und klar war, was nun Männlichkeit ist. Also ich hatte mit meiner Männlichkeit immer auch gewisse Schwierigkeiten. Die Verunsicherung, die wir im Moment erleben, sind vorhanden. Und es ist klar, dass Scham hat ja zu tun mit dem Scheitern, mit dem Nicht-Gut-Sein, mit dem Nicht-Richtig-Sein, mit den Gefühlen von Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit und. Solche Gefühlszustände dürfen ja Männer noch viel weniger leben als Frauen. Mhm. Deswegen ist aus meiner Sicht die Neigung zur Gewalt stärker bei verunsicherten, desillusionierten, angeschlagenen, zerstörten Männern, die in ihrer Männlichkeit sozusagen angeschlagen und zerstört sind. Und es ist auch wichtig, dass wir wissen, das ist mir hier noch sehr wichtig anzusprechen, Wut und Gewalt sind immer letztlich Folgen von Scham. Also in der Narzissmus-Theorie von der Psychoanalyse wurde gesagt, Wut sei ein Zerfallsprodukt. Nicht? Das Ich selbst zerfällt, wird brüchig. Man spricht von Ich-Struktur, von brüchiger Ich-Struktur, von Fragilität und so weiter. Und diese Brüchigkeit, dieses Zerbrechen, dieses Auseinanderbrechen führt zu diesem Zerfallsprodukt Wut. Man hat aber viel zu wenig gesehen. Es gibt ein paar Theoretiker, die das gesehen haben. Und der Meinung bin ich auch, dass das eigentliche Zerfallsprodukt die Scham ist. Aha. Scham wollen Männer noch weniger haben als Frauen. Mhm. Das kannst du sicher beobachten, wenn du mit Frauen und Männern sprichst, in Gruppen und wo auch immer. Mhm. Du sprichst das Thema Scham an. Du wirst meistens sehen, dass Frauen viel eher darüber reden können als Männer. Das hat mit dieser inneren Brüchigkeit zu tun. Und die männliche Geschlechtsidentität gilt ja, und dem stimme ich auch zu, sie gilt als unsicherer als die weibliche. Also letztlich weiß eine Frau eher, was eine Frau ist, als ein Mann, was ein Mann ist. Diese Sprüche sind gar nicht so verkehrt, wann ist ein Mann oder so. Ja, das ist einfach eine große Unsicherheit. Und in allen Theorien kann man das irgendwo erkennen. Männliche Geschlechtsidentität ist unsicherer als die von Frauen. Und in der heutigen Zeit, und das ist vielleicht wichtig gerade für unser Thema hier, der Postmoderne, aber auch der evolutionären Veränderung, ist so viel Unsicherheit, so viel Veränderung, so viel Wandel, dass man eigentlich von einem neuen Ich selbst sprechen muss, das ständig in Veränderung ist, das flexibel ist, das ständig in der Wandlung ist. Und das ist für viele, meinetwegen auch junge Männer, sehr schwer auszuhalten. Und die Gewalt und die Wut ist ein Deckgefühl für Scham. Mhm. Also ich habe mit Männern gearbeitet, seit vielen Jahren, fast 10 Jahre, noch länger, die zu Wut neigten, nur noch mit Scham gearbeitet, nicht mehr mit der Wut. Mhm. Ja, weil die Scham ist das eigentliche Gefühl oder der eigentliche Zustand unter der Wut.
Jetzt würde ich gerne nochmal einen Schritt zurücktreten wollen und nochmal über die Scham selber sprechen wollen. Ja. Also du sprichst über die Scham in zwei verschiedenen, unterschiedlichen Arten. Das eine ist, du sprichst von einer, ich glaube, du nennst es vergiftete Scham.
Ja.
Aber dann gibt es, ich nenne es einmal so, eine positive Scham.
Ja.
Wir haben das in unserem Sprachgebrauch auch sozusagen eine Würde der Scham. Man hat das zum Beispiel in der Formulierung, schämst du dich nicht? Ja. Oder, nein, eigentlich hast du keine Scham. Das ist die richtige, das ist die richtige Formulierung. Wo etwas durchscheint, wo Scham eine Würde hat.
Ja.
Kannst du darstellen, was ist die eine Scham, was ist die andere Scham und was haben die miteinander zu tun?
Ja. Also, das ist das Schwierigste fast, weil wir mit beiden sozusagen zu tun haben. Scham ist erstmal ein gesundes Gefühl, ein natürliches Gefühl, ein Zustand. Man nennt es auch Signalgefühl oder Schutzgefühl. Oder, weil du von Würde sprichst, wir sagen auch, Scham ist die Hüterin der Würde. Also deswegen ist Scham immer auch mit Würde im Zusammenhang. Und diese gesunde Scham ist ein Signalgefühl. Sie zeigt uns, dass wir unvollkommen sind. Ich weiß, in der spirituellen Szene, sage ich jetzt mal, ist es ja häufig so, man spricht von dem Allen, alles ist eins, alles ist Liebe, alles ist Vollkommenheit und. Das ist für mich nur die eine Seite der Geschichte. Mhm. Wir sind als Menschen letztlich unvollkommen, und wenn wir die Scham annehmen und würdigen und wertschätzen und in ihrer Bedeutung achten, dann ist es ein Gegenmittel zum Narzissmus, zu einer Hybris, zu einem Größenselbst, mhm. weil wir dann eben annehmen, wir sind unvollkommen. Also mit Patienten kann ich das sehr gut sagen, weil ich das auch immer bei mir selber beobachtet habe. Mhm. Die Selbstliebe beginnt erst, wenn man die Scham annimmt. Mhm. Die Scham ist ein menschliches Urgefühl, die ist immer da. Die vergiftete Scham, die krankmachende Scham, so muss man sagen, die entsteht, wenn die Beschämung, die Erschütterung zu groß ist. Mhm. Also im Buch habe ich das beschrieben, eine sanfte Erschütterung ist eigentlich keine Erschütterung, sondern ist ein Anstupser. Hör mal, da hast du was nicht so gut gemacht, kannst du es nicht nur anders machen oder da ist noch was nicht in Ordnung oder wie auch immer. Das ist ein Anstupser, das ist eine kleine kritische Bemerkung auf unser Tun, auf unser Handeln bezogen die zeigt mir auch, wenn es schlimmer wird, dann werde ich angegriffen, wenn es schlimmer wird, werde ich geschlagen letztendlich, kommt Erschütterung auf mich zu. Also da ist ein Schutz- und Signalgefühl. Mhm. Und diese Scham, die brauchen wir. Deswegen wehre ich mich so sehr gegen die Haltung von Menschen, ich kenne keine Scham, ich habe keine Scham, ich brauche keine Scham, sagen manche. Das ist verkehrt, weil Scham ist ein menschliches Gefühl, ein menschlicher Zustand, den wir haben.
Aber lass mich dann nochmal nachfragen.
Ja.
Wenn du sagst, Scham ist ein Signal und ein Schutzgefühl.
Ja.
Da drängt sich die Frage auf, ein Signal wofür, ein Schutz wofür?
Ja, ein Signal dafür, dass ich scheinbar angegriffen werde. Also halt, stopp, da wird mein Selbst, wenn man bei dem Wort Erschütterung bleiben, kann man es ja deutlich machen. Mhm. Halt, stopp, hier wird mein Ich selbst erschüttert. Hier wird mein Ich selbst in irgendeiner Art und Weise geschädigt oder angegriffen. Mhm. Ich merke heute noch manchmal, leider nicht immer sofort oder erst nach Gesprächen, dass ich mich manchmal irgendwo angegriffen fühle und mich dann wehre. Aber dieses Wehren ist dann ein zu viel der Selbsterhaltung nach der Rolon-Theorie. Und das wird egozentrisch, das wird narzisstisch. Mhm. Und so wie ich also etwas spüre, halt, ich werde angegriffen, halt, ich, da kommt eine Erschütterung oder es ist schon ein Angriff oder es ist schon eine Erschütterung, dann ist diese Scham ein Signalgefühl und es schützt unsere Integrität. Mhm. Also es schützt unsere Würde, es schützt unser Menschsein, es schützt mich einfach. Diese Scham.
Das ist interessant, weil wenn du so über Scham redest, wie du über Scham redest, hast du anscheinend hauptsächlich im Bild von jemandem beschämt zu werden. Also das, dieser Angriff. Da gibt es natürlich aber auch diese Scham, wo niemand da ist, der mich beschämt, wo ich vielleicht ganz mit mir in einer Situation bin, aber ich schäme mich. Also es ist eigentlich ein Gefühl zwischen mir und mir. Woher kommt hier der Angriff?
Ja, also erstens, es gibt zweierlei. Erstens, man muss sagen, es ist immer auch eine vorhergehende Beschämung gewesen. Also es kann ja sein, dass es eine ganz frühe war. Also wenn mein Vater mich geknechtet hat und streng behandelt hat und geschlagen hat oder gedemütigt hat, dann kann es sein, dass ich heute sehr schnell schamanfällig bin, weil ich das so erlebt habe. Ne? Mhm. Also das ist eine Möglichkeit. Die andere ist, dass es gibt eine große Diskussion darüber, ob diese moralische Verletzung, die Verletzung der Moral oder der Werte, die gegeben sind in einer Gemeinschaft, in einem Kollektiv, in einer Kultur, ob diese, die ja verinnerlicht sind, ob es da auch sozusagen eine Bedeutung hat, wenn wir uns schämen, weil wir unseren eigenen tiefsten Ansprüchen nicht genügen. Mhm. Oder weil wir hier auch mit Spiritualität zu tun haben. Wenn wir unseren tiefsten Ansprüchen, vielleicht weil wir Christen sind, die Gott in uns hat, sozusagen, wir denen nicht genügen. Oder eben das, was wir als Transzendenz erleben oder als übergeordnet oder als Ganzheit oder als Einssein. Wenn wir dem nicht genügen, da ist jetzt keine andere Person dabei. Und dennoch ist es ein Schamgefühl, was mit Interaktion zu tun hat. Sei es mit mir selbst und darüber hinaus auch mit dem Göttlichen, dem Übergeordneten und so weiter.
Aber die zwei Erklärungen für Scham, die du jetzt gerade anführst, sind ja eigentlich miteinander nicht vereinbar. Das eine, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist, dass Scham eigentlich immer mit einer Verletzung, sei es einer frühkindlichen oder perinatalen Verletzung zu tun hat. Da ist immer irgendetwas, jemand, das mich beschämt hat. Das andere, wo du eigentlich von einer inneren Wertewelt oder auch von einem transzendenten Hintergrund sprichst, wo Scham erfahrbar ist, da ist diese Verletzung ja nicht das, wovon die Scham ausgeht. Es scheint mir so, dass es in diesem ersten Szenario eigentlich so etwas wie eine gesunde Scham gar nicht geben kann. Dass es eigentlich erst in dem zweiten, was du hier darstellst, Scham als gesunde Scham gibt. Sehe ich das richtig?
Na, es ist auf jeden Fall ein, wie ich finde, ein sehr schöner Gedanke, der, also der mich weiterführt in meinen Erkenntnissen oder in meiner Forschungsarbeit, würde ich mal so sagen, der mich da weiterführt. Denn auf der anderen Seite ist es aber so, dass auch da eine Verletzung des Ich selbst geschieht, wo ich mich nicht im Einklang fühle mit meinen eigenen Ansprüchen oder meinen eigenen Werten oder meinen eigenen Normen oder dem, was Transzendenz ausmacht oder was Gottheit ausmacht und so weiter. Das ist trotzdem auch eine Verletzung. Aber deine Frage war ja, ob dann das Signalgefühl hauptsächlich bei dem ersten ist. So war deine Frage. Habe ich es richtig, oder?
Dass es zwei verschiedene Signale sind. Dass das erste ein Signal für Verletzung ist und dass das zweite vielleicht ein Signal für was anderes ist. Lass mich das anwenden auf das theoretische Modell, das du auch verwendest, von Ken Wilber, von dem Holon, von der Selbsterhaltung, von der Selbstauflösung, von der Selbstbehauptung, der Anpassung und Transzendenz, also etwas, was da unten sich auflöst oder was sich erstarrt, selbst festhält oder sich anpasst, aber eben nach oben, jetzt, wenn ich in dem Bild so bleiben darf, auch sich transzendiert. Ist die Scham dann nicht vielleicht auch ein Impuls, sich selber in seinem eigenen Sein transzendieren zu können? Also etwas, was ein Impuls ist, nicht eine Verletzung zu heilen, sondern ein Wachstumsimpuls.
Ja, ich sehe das auch so, Thomas. Allerdings, ich muss gestehen, ich habe mich mit dem noch nicht so tief beschäftigt. Du regst mich eher an, diese Gedanken einfach weiterzuführen und ein bisschen mehr zu erforschen. Ich sehe das schon richtig, was du dort sagst, dass das sein kann, dass sozusagen die Scham auch immer ein Schritt ist. Also man kann es mal von der anderen Seite sehen. Die Scham ist ja ein Zustand, der auftritt, wenn ich nicht gesehen werde oder zu wenig gesehen werde. Kann man auch sagen. Verletzt werde, nicht gesehen werde, nicht wahrgenommen werde, nicht gespiegelt werde, nicht anerkannt werde und so weiter. Also das heißt, die Scham ist dieser Zustand, ich werde nicht gesehen. Und wenn ich jetzt das übertrage auf das Phänomen der Transzendenz, dann ist es auch etwas, ich will ja gesehen werden im Sinne von, ich sage jetzt mal, Gott gesehen werden oder ich will, ich will das Licht sehen oder ich will eine Beziehung haben zum Göttlichen oder zum Alles ist eins. Und wenn du es so verstehst oder meinst du es so, dann würde ich dem sofort zustimmen. Ja, dann ist da auch ein Gefühl, was uns vielleicht hilft, auf dem Weg zu bleiben. Mhm. Ja, so. Mhm. Da könnte man so sagen. Ja. Aber das ist, ich muss mit Vorsicht sagen, das ist noch nicht ausgereift.
Ne? Ja, ja. Jetzt muss ich mal auch dazu sagen, oder damit das auch klar ist, dass wir in diesem Gespräch nur einen kleinen Aspekt deines Buches abdecken. Das geht sozusagen, dein Buch geht hier über das, was wir direkt über die Scham ansprechen, auch weit hinaus, hat auch eine große historische und mimetische Dimension, also all das, was mit Spiral Dynamics für Menschen, die den Begriff Spiral Dynamics jetzt anwenden können. Also, das hat alles auch mit diesem menschlichen Wandlungs- und Entwicklungsprozess zu tun. Weil wir jetzt auch zum Ende unserer Sendezeit kommen, möchte ich eine Frage stellen, die in ihrer Verkürzung vielleicht nicht fair ist, so zu stellen, aber ich halte sie trotzdem für eine wichtige und spannende Frage. Für jemanden wie dich, der sich so intensiv mit Scham auseinandergesetzt hat, schlicht und einfach, was ist der richtige Umgang mit Scham?
Annehmen, wertschätzen, würdigen.
Jetzt bin ich ein bisschen verblüfft über die Kürze und Präzision deiner Antwort. Kannst du es ein wenig ausführen?
Ja, also, wenn ich jetzt von meiner Erfahrung als Psychotherapeut ausgehe, dann gibt es drei große Schritte für die Genesung, wie wir gesagt haben. Mhm. Und zwar ist das erste ist erkennen. Das heißt, der erste große Schritt ist für uns alle zu erkennen, dass wir Scham haben, uns manchmal schämen, Scham in uns tragen, es uns peinlich ist. Also, dass wir erkennen, es gibt Scham, wir haben mit Scham zu tun, oder wir erkennen die Masken der Scham. Durch die und die Verhaltensmuster wehre ich meine Scham ab, maskiere ich meine Scham und so weiter. Also, das erste große ist erkennen. Das zweite ist benennen und bekennen. Benennen heißt einfach die Scham aussprechen. Mhm. Es ist für viele Menschen ganz schwer, überhaupt das Wort Scham in den Mund zu nehmen. Und dann noch zu sagen, ich kenne Scham, ich benenne dieses Gefühl, ich benenne diesen Zustand. Mhm. Und bekennen heißt hier, das, was ich vorher so im Gespräch erwähnt habe, ich bekenne, ich bin unvollkommen. Ich bekenne dann nämlich, dass ich Mensch bin, dass ich nicht grandios bin, dass ich nicht Gott sein will, sondern dass ich Mensch bin und unvollkommen. Und das Dritte ist, sich zeigen und zumuten. Das heißt, für die Genesung, für die Arbeit ist es wichtig, sich immer mehr zu zeigen, immer mehr mich anderen Menschen zuzumuten. Aber nur da, wo es passt, da, wo es gut ist, da, wo ich ein gutes Gefühl habe, da, wo ich nicht wieder beschämt werde. Mhm. Und als allerletztes, ich sage das deshalb, weil das so wichtig ist, entscheidend wichtig, zum Beispiel nicht mehr sich zeigen oder ansprechen oder zumuten, als der betreffende Mensch es verkraften kann. Mhm. Aber dennoch etwas tun, so viel wie möglich. Also so viel wie möglich, und nicht mehr, als der Mensch verkraften kann. Mhm. Also das sind so drei große Prinzipien des Umgangs mit schweren Beschämungen und Schamprägungen bei Menschen. Mhm. Ja. Im Allgemeinen würde ich das Anfängliche noch hinzufügen. Annehmen, wertschätzen, die Schamwürdige.
Mhm. Ich hätte noch eine ganze Latte an Fragen. Wir sind aber am Ende unserer Sendezeit. Und ich glaube, die Fülle von dem, was du hier gebracht hast, ist schon außerordentlich. Herzlichen Dank dafür. Ich darf noch mal kurz dein Buch erwähnen. Das heißt, Die Spirale der Wandlung. Es ist im Phänomen Verlag herausgekommen. Mit dem Untertitel Die Bedeutung von Scham und Schamlosigkeit für unser Leben. Autor Wolfram Kölling. Wolfram, herzlichen Dank. Ich finde, ich habe einfach viel gelernt in dieser Stunde. Danke, dass du dir für uns die Zeit genommen hast. Und ich glaube, du bist an einem wichtigen Thema dran. Danke für die Arbeit.
Und auch vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Ich möchte doch noch einen ganz kurzen Satz sagen. Es ist einfach schwierig. Ich habe sehr viele ganz wichtige Dinge, glaube ich, angesprochen. bin mir aber nicht sicher, ob in so einer komprimierten Zeit, diese eine Stunde, mhm. ob das alles so gut zusammenpasst und so gut vermittelbar war, wie ich es jetzt ausgedrückt habe. Aber ich habe mich sehr bemüht und es hat mir sehr viel Freude gemacht und sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir, Thomas.
Danke. Einen schönen guten Abend hier aus Frankfurt.
Ja, schönen Abend noch. Dankeschön.